Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Der heutige Büchermarkt dreht sich um verschiedene Arten von Klassikern. Um einen bereits kanonisierten, unseren Sommerklassiker Von dieser Welt von James Baldwin oder im Original Go Tell It on the Mountain. Wir stellen einen vergessenen Klassiker vor, die Krimireihe um Lizzie Badichi, der israelischen Autorin Shulamit Lapid. Der Dörlemann Verlag hat den ersten Band Lokalausgabe wieder aufgelegt. Und zuerst ein Roman, der gerade für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde und damit das Zeug zum künftigen Klassiker hat. Auf See von Theresia Enzensberger. Fantastische Geschichten, die sie sich ausdachten, dienten Piratengemeinschaften als Überlebensstrategie. So hat es der Anthropologe David Graeber einmal erläutert. Nach der Lektüre von Theresia Enzensbergers zweitem Roman kann man nun zu dem Schluss kommen, die gesamte Menschheit hat durchaus Ähnlichkeit mit einer Piratengemeinschaft. Nur, dass fantastische Geschichten allgemein Utopien heißen. In Enzensbergers neuem Roman bekommen diese Utopien eine reale Gestalt. Wiebke Poromka sagt, was es damit auf sich hat und erklärt zuerst den Romantitel.
Auf See. Das meint in diesem Fall eine Plattform in der Ostsee, auf der die 17-jährige Yara seit Jahren lebt. An die Zeit davor, das Leben mit ihrer Mutter, kann sie sich nur noch schemenhaft erinnern.
Ich betrachtete die Algen, die in der Mulde wuchsen und sich an den Fugen entlang ausbreiteten. Winziges, sternförmiges Grün auf der gräulichen Oberfläche. Ein unmerkliches, aber mächtiges Streben nach außen, nach oben. In der Ferne arbeitete der immer gleiche Rhythmus der Windräder, die wie starre Palmen am Horizont standen. In jeder Himmelsrichtung erhoben sie sich über dem Meer. Dazwischen unsere Siedlung. Hermetische Waben, wellenförmiges Fiberglas, das einmal weiß geglänzt hatte und durch dessen schmutziges Grau sich jetzt feine Risse zogen.
Yaras Vater hat die Seestadt als Selbstversorgerkommune gegründet, während die Welt drumherum durch Umweltkatastrophen und politische Krisen dem Untergang geweiht scheint. Aber auch die Seestadt ist nicht nur marode geworden, irgendetwas war hier schon immer faul, wie Yara nach und nach aufgeht. Das angeblich idealistische Projekt beruhte seit jeher auf einem bestens organisierten Prinzip von Ausbeutung. Im Hintergrund der Insel, eigentlich gut zu sehen, aber von Yara offenbar nie wirklich wahrgenommen, liegt ein Schiff, auf dem unter erbärmlichsten Bedingungen diejenigen leben, die das System am Laufen halten. Auf dem sozial schwankenden und krisengebeutelten Festland, wohin ein zweiter Erzählstrang des Romans blendet, steht es kaum besser. Die Kunstwelt immerhin feiert, mittendrin Helena, eine zweite Protagonistin.
Draußen roch es sumpfig, die Luft war heiß und feucht. Und in der Ferne hörten sie Sirenen. Der Immobilienmensch hatte ein Auto bestellt. Helena setzte sich nach hinten, ließ das Fenster herunter und schaute schweigend in die schwarz-gelbe Nacht hinaus, während die anderen weiter aufeinander einredeten. Sie kamen an ausgebrannten Häuserblöcken vorbei. Helena hatte Gerüchte gehört, denen zufolge die Besitzer der Gebäude sie selbst anzündeten, um teure Räumungsklagen zu vermeiden. Die Straßen waren leer. Nur auf dem Grasstreifen sah sie ein paar dunkle Umrisse, schlafende Menschen, Kartons, verstreute Habseligkeiten.
Helena verdankt ihre Prominenz weniger ihrer Arbeit als bildende Künstlerin, vielmehr hat sie einst einen Social-Media-Hype als vermeintliche Hellseherin ausgelöst, ungewollt allerdings. Aber in Zeiten, in denen die Zukunft prekär scheint, sind Zukunftsversprechen, und seien sie auch noch so hanebüchen, heiß begehrt. Theresia Enzensberger hat sich bereits in ihrem Debütroman Blaupause mit dem engen Beieinander von Idealismus und Ideologie beschäftigt. Die Zukunftseuphorie von jungen Künstlerinnen am Bauhaus war damals das Thema der 1986 geborenen Autorin, ebenso wie die patriarchalen Strukturen, die sich diesem Aufbruch in den Weg stellen. In Auf See spielt Enzensberger nun gleich eine ganze Reihe von Utopien und Zukunftsversprechen durch. Neben den fiktiven, wie der Seestadt, versammelt sie unter der Überschrift Archiv in essayistischen Zwischenkapiteln historische, bisweilen abseitige Erlösungsversprechen. Was allen diesen Szenarien gemeinsam ist, den fiktiven wie den dokumentarischen, sie scheitern. Ist der Grat zwischen Idealismus und Ideologie zu schmal? Oder liegt das Scheitern, liegt die Ernüchterung in der Natur der Sache, weil etwas, das qua Definition fiktiv ist, wie eine Utopie, eben fiktiv bleiben muss und keine reale Gestalt annehmen darf? Oder aber sind diejenigen, die hier ein besseres Leben versprechen, wie etwa Yadas Vater, ohnehin nur auf persönliche Bereicherung aus, sei es symbolische, sei es finanzielle? Dass hier alle, die sich zu Verwirklichern von Utopien aufschwingen, Männer sind, mag kaum Zufall sein. Mit Yadas Vater hat Enzensberger zudem ein Prototyp toxischer Männlichkeit geschaffen, der durch Manipulation und psychische Gewalt auch sein Familienleben lenkt. Was das für das Zusammenführen der Handlungsstränge, für die Beziehung von Yada und Helena bedeutet, soll an dieser Stelle offen bleiben. Es braucht, so muss man Theresia Enzensbergers Roman verstehen, emphatische Akteurinnen anstelle der selbsterklärten männlichen Weltretter. Es braucht weibliche Zukunftsentwürfe, wenn Utopien nicht in Dystopien umschlagen sollen. Und statt utopischer Orte braucht es eine Besinnung auf den öffentlichen Raum vor unserer Haustür und ein Bewusstsein für dessen Potenziale.
Agnes liebte den Park, vielleicht mehr als sie je einen Menschen geliebt hatte. Wo andere nur Verwüstung sahen, sah sie topografische, botanische, historische Sedimente. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war der Tiergarten zu einem Reservoir für ganz Berlin geworden. Die Bäume hatte man abgeholzt und verheizt. Auf den freien Flächen hatten die Bürger Gemüse und Kartoffeln angebaut.
Der Roman, so sachlich und unaufgeregt sein Ton ist, hat also durchaus eine aktivistische Note. Er mag keine ganz neuen Perspektiven eröffnen. Seine Stärke liegt gerade darin, dass er das Bedürfnis nach anderen Zukunftsvorstellungen weckt, aber nicht dem allzu verlockenden Impuls verfällt, dieses Bedürfnis voreilig zu stillen.
Die Meinung von Wiebke Poromka. Sie besprach Theresia Enzensbergers Roman Auf See, erschienen im Hansa Verlag. Jetzt geht es um ein Buch, das schon 1989 veröffentlicht und 1996 mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet wurde. Die Rede ist von Lokalausgabe, dem ersten Kriminalroman um die Lokaljournalistin Lisi Badichi. Geschrieben hat ihn die israelische Autorin Shulamit Lapid. Sie wurde 1934 in Tel Aviv geboren, gilt als eine der erfolgreichsten Autorinnen Israels und neben Krimis hat sie auch sozialkritische Romane, Kurzgeschichten und Kinderbücher geschrieben. Nur keins davon ist heute noch auf Deutsch lieferbar. Bis eben nun auf den ersten Krimi mit Lisi Badichi. Die berühmte Übersetzerin Miriam Pressler hatte ihn damals für die deutsche Erstausgabe aus dem Hebräischen übersetzt und der Dörlemann Verlag macht diese Übersetzung wieder zugänglich. Ich habe die Verlegerin Sabine Dörlemann gefragt, wie sind Sie auf Shulamit Lapid gestoßen?
Eigentlich war das ein Tipp einer Freundin, die gesagt hat, ah, du musst das mal angucken, ich mag die Romane so gerne und finde die Krimis ganz toll und schau die doch mal an, die gibt's schon lange nicht mehr in Print. Und dann habe ich die gelesen und war total begeistert.
Begeistert wahrscheinlich wie ich von der Hauptfigur Lisi Badichi, eine sehr eigenwillige Journalistin, genannt Lisi die Bekloppte. Sie ist Lokalreporterin und wird in einen Mordfall verstrickt. Auf einer Party, bei der sie auch zugegen ist, wird eine Bauingenieurin, die Gattin eines Richters, ermordet. Was hat sie denn an dieser Geschichte so gepackt, dass Sie sie neu veröffentlichen wollten, Frau Dörlemann?
Also zum einen finde ich, die Krimis sind eben halt nicht nur in Anführungsstrichen Genre-Krimis, sondern ich finde eben sie auch sehr literarisch geschrieben. Man erfährt viel über Israel und dann finde ich einfach das Personal in den Krimis wahnsinnig klasse. Also die Familie von Lisi, die ja selber mit großen Füßen und überdimensionierten Ohrringen beschrieben wird, die wirklich ein Charakter ist, hat eben halt auch eine sehr, wie soll ich sagen, verrückte Familie und besonders der Onkel und die Tante, die einen kleinen Laden betreiben, die haben es mir angetan, denn es stellt sich heraus, dass ihre Tante ursprünglich mal ein Mann war. Und die beiden stehen auf Opern und Lisi geht immer in diesen Laden, wenn sie nicht weiter weiß. Und ich finde einfach die Konstellation großartig und das Personal unglaublich liebenswert.
Sie haben ja schon gesagt, kein Genre-Krimi. Lokalausgabe erzählt viel über die Gesellschaft auch, hier über die in der israelischen kleinen Stadt Be'er Sheva Ende der 80er Jahre. Was ist das denn für eine Welt, in der dieser Krimi spielt?
Ja, ich würde sagen, eben israelische Gesellschaft, wie wir sie als Außenstehende eigentlich nie erleben. Ich finde, man stellt sich auch vor, dass sich unterdessen gar nicht viel verändert hat, außer dass es vielleicht Handys gibt und keine Kassetten mehr, um die Interviews aufzunehmen. Aber man taucht eigentlich in diese Welt ein und ich finde, es ist wirklich faszinierend zu sehen.
Es geht da ja um Geldgeschäfte, um Korruption, um Macht, um Feminismus, um Konkurrenz im Journalismus. Sogar eine Tagung zur Rolle der Literatur in der Gesellschaft kommt vor. Wie aktuell ist diese Welt denn, außer dass es eben noch keine Handys gibt? Also was kann einem dieses Buch heute noch sagen?
Also ich stelle mir vor, dass die Welt sich ja gar nicht so großartig verändert im Laufe der Jahre und die Menschen bleiben ja auch im Grunde genommen immer gleich. Das ist ja auch, was Literatur ausmacht, dass sie uns Menschen zeigen, wie sie sind. Und das sind ja, pathetisch gesagt, sogenannte ewige Wahrheiten.
Es heißt nun, die folgenden Krimis um Lisi Badichi von Shulamit Lapid, die seien nicht mehr ganz so schnoddrig erzählt wie der erste. Lokalausgabe zeichnet sich wirklich durch einen sehr lässigen Stil aus, zum Teil geradezu burlesque, finde ich. Mögen Sie was zur Sprache und zum Stil von Shulamit Lapid in diesem Buch in Lokalausgabe sagen?
Also ich finde, man muss es lesen, damit man es genießen kann. Also ich finde, es ist sehr unkonventionell erzählt und die Protagonistin, anders als in anderen Krimis, ist ja auch eine Figur, die durchaus nicht immer als besonders liebenswert oder besonders schön dargestellt wird, sondern eher tollpatschig stolpert sie durch das Buch und ich finde, das hat seinen ganz eigenen Charme.
Jetzt haben Sie Lokalausgabe nicht neu übersetzen lassen, sondern die Übersetzung von Miriam Pressler aus den 90ern gewählt. Warum ist die noch gültig, Frau Dörlemann?
Frau Pressler war eine Koryphäe für Übersetzungen aus dem Hebräischen. Und sie hat das so zeitlos übersetzt, dass das überhaupt kein Problem ist, die Übersetzung neu zu veröffentlichen. Es gibt ja Übersetzungen, die bleiben wirklich über Jahrzehnte bestehen und dazu gehört auch ihre.
Frau Dörlemann, es heißt, wer A sagt, müsse auch B sagen. Wie gehen Sie jetzt mit den weiteren Bänden der Krimi-Reihe um Lisi Badichi um? Kommen die auch auf Deutsch heraus? Und was ist überhaupt mit dem Rest des Werks von Shulamit Lapid? Das umfasst ja weit mehr als die Krimis.
Wir werden jetzt als nächstes den Hühnerdieb veröffentlichen. Das ist der zweite Fall von Lisi Badichi. Und dann sukzessive die anderen Bände. 5 Stück sind davon veröffentlicht. Aber wir haben noch einen 6. Band, der zuvor noch nie auf Deutsch veröffentlicht war, auch hinzugenommen. So, dass wir jetzt in den nächsten Jahren erstmal was zu tun haben. Und dann schauen wir weiter, ob wir da weiterfahren können mit Shulamit Lapid. Das würde mich schon sehr reizen.
Die Verlegerin Sabine Dörlemann. Jetzt ist der erste Band um die Reporterin Lisi Badichi im Dörlemann Verlag erschienen. Lokalausgabe von Shulamit Lapid von Miriam Pressler aus dem Hebräischen übersetzt. Ein Klassiker der israelischen Literatur, der jetzt also bei uns wiederentdeckt werden kann. Und damit passt Shulamit Lapid eigentlich auch in unsere Reihe Sommerklassiker. Die Literaturredaktion von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur stellt im Moment im Büchermarkt und in der Lesart 2-mal wöchentlich Bücher vor, meist Romane, die nach 1945 erschienen und der rein subjektiven Meinung unserer Kritikerinnen und Kritiker nach Meilensteine der Literaturgeschichte sind. René Agigas Sommerklassiker darf sich ja unstrittig als ein solcher gelten.
Sommerklassiker. Von dieser Welt von James Baldwin. James Baldwin, gestorben 1987, ist heute ein Star im Internet. Wer auf digitalen Plattformen nach ihm sucht, findet Content ohne Ende. Knappe Sprüche, ganze Vorträge oder Filme. Da lernt man ganz schnell einen scharfzüngigen Redner kennen.
I don't know what most white people in this country feel, but I can only include what they feel from the state of their institutions.
Eine Fernsehdebatte von 1969. James Baldwin macht klar, dass es bei Rassismus nicht nur um den Hass Einzelner gegen andere Einzelne geht, sondern auch um Ausschluss auf institutioneller Ebene. Schulen und Wohnviertel etwa seien strikt nach Weißen und Schwarzen getrennt und dasselbe gelte für die christliche Kirche.
I don't know if white Christians hate Negroes or not, but I know that we have a Christian church which is white and a Christian church which is black. I know, as Malcolm X once put it, it's the most segregated hour in American life is high noon on Sunday. That says a great deal for me about a Christian nation. It means that I can't afford to trust most white Christians and certainly cannot trust the Christian church.
Die Stunde der größten Trennung zwischen Schwarzen und Weißen sei Sonntagmittag, sagt James Baldwin, zitiert dabei Malcolm X. Und das sage viel aus über eine christliche Nation. Der Kirche könne er jedenfalls nicht trauen. Wer James Baldwin so als Aktivisten der schwarzen Bürgerrechtsbewegung kennenlernt, beziehungsweise als Social-Media-Ikone heute, mag sich die Augen reiben, wenn er James Baldwins ersten Roman liest. Denn dieses Buch hat nichts direkt Aktivistisches. Go Tell It on the Mountain erscheint 1953, vor kurzem neu übersetzt unter dem Titel Von dieser Welt. Der Roman führt seine Leser in das Harlem der 1930er Jahre, ins schwarze Ghetto von New York City und dort wiederum in ein Milieu aus frommen, besser gesagt frömmelnden Gläubigen einer schwarzen christlichen Freikirche. In diesem Milieu wächst John auf. Johns Vater ist Prediger in der Gemeinde und dieser Vater verkörpert autoritäre Brutalität in der Familie, ebenso wie Heuchelei in jener Kirche. Der Roman erzählt davon, was an Johns 14. Geburtstag geschieht. Da geht John zum Beispiel ins Kino. Damit entkommt er für ein paar Stunden der Enge des strengen Alltags. Da gerät Johns Bruder in eine Schlägerei mit weißen Jugendlichen, was zu Hause zu weiteren Schlägen führt. Der Vater tyrannisiert seine Frau ebenso wie seine Söhne. Und da ist der Gang in die Kirche, wo John mit dem ein paar Jahre älteren Pianisten rangelt, körperlich angezogen von dem jungen Mann. Vor allem erlebt John während der rauschhaften Kirchenzeremonie eine Art religiöser Erweckung, die auch für Johns Erwachsenwerden steht. »Ich bin soweit«, sagt John ganz am Ende. »Ich komme, ich bin gleich da.« Und danach, kein Zweifel, wird er sein eigenes Leben in die Hand nehmen. Mit anderen Worten, Go Tell It on the Mountain ist eine Coming-of-Age-Geschichte mit Konflikten im Elternhaus, mit sexuellem Erwachen, mit Selbstfindung. Zugleich ist das Buch viel mehr. Johns Geburtstag ist nur der Rahmen. Daneben werden auch die Lebensgeschichten von Johns Eltern und seiner Tante erzählt. Etwa wie diese Tante bei einer Mutter aufwächst, die selbst noch als Sklavin auf der Plantage gearbeitet hat. Die Tante gehört zu Baldwins interessantesten Frauenfiguren überhaupt, denn sie wagt den existenziellen Schritt weg von der Sklavenmutter, den Aufbruch in den großen Apfel New York, und doch verharrt sie bei entscheidenden Dingen im Zögern. All das lässt sich als Familiensaga lesen, als große Erzählung über die Great Migration, während der Millionen von Afroamerikanern die Südstaaten mit deren rassistischen Gesetzen verließen, um in den Städten des Nordens zu landen, die sie ausschlossen, ohne dass Gesetze dafür nötig waren. Wer mag, kann diesen Roman realistisch nennen, wenn literarischer Realismus hier bedeutet Sinn für Ambivalenzen, Sinn für feinste Zwischentöne und eine kunstvoll geformte Sprache, die die ganze Welt in eben jene biblische Atmosphäre taucht, die sie beschreibt. So ist dieser Debütroman, 28 Jahre jung war sein Autor, voller literarischer Bezüge, ein Kunstwerk, das andere Kunstwerke möglich gemacht hat. Bis heute lassen sich Autorinnen und Autoren von James Baldwin inspirieren. Baldwin als Schriftsteller unterwirft die Literatur nicht der Politik. In diesem Sinn ist sein erster Roman nicht direkt aktivistisch. Politisch ist er auf andere Weise. Man kann ihn nicht lesen, ohne zu empfinden, wie beklemmend und wie lebensbedrohlich Rassismus ist.
Der Sommerklassiker von René Agiger ist James Baldwins Debütroman Von dieser Welt, aus dem Amerikanischen übersetzt von Miriam Mandelko, erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag. Die anderen Sommerklassiker unserer Literaturredaktion finden Sie zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App zum Nachhören. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um den Klimaschutz bei Gebäuden und Verkehr. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.